Heute bei «Apropos», warum mehr und mehr Menschen sich einsam fühlen. Einsamkeit kennen wir fast alle als unangenehmes Gefühl, das dann hoffentlich irgendwann auch wieder vorbeigeht. Einsamkeit ist heute aber viel mehr als das. Laut der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, fühlen sich mehr und mehr Menschen weltweit permanent einsam und isoliert. Und für Betroffene ist das schädlicher, als wenn sie 15 Ziggis am Tag rauchen würden.
Also in der Wissenschaft wird unter Einsamkeit vor allen Dingen ein empfundener Mangel verstanden, nämlich das Empfinden, dass meine sozialen Beziehungen meinen Bedürfnissen nicht genügen. Das heißt, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was ich an sozialen Beziehungen habe und das, was ich brauche, mir wünsche, mir vorstelle.
Warum nimmt Einsamkeit zu? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft und für jeden und jede Einzelne? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Kulturredaktorin Alexandra Kedwesch, die sich mit dem Thema befasst hat. Hallo Alexandra.
Hallo Mirja. Danke, dass ich da sein darf.
Alexandra, wenn ich allein bin, dann heisst das ja noch nicht, dass ich einsam bin. Wo fängt eigentlich Einsamkeit an?
Einsamkeit ist ein Unterschied zu sozialer Isolation oder alleine sein. Einsamkeit ist das Signal, das mir sagt, jetzt ist etwas nicht mehr gut. Das heißt, ich spüre einen Schmerz. Und dieser Schmerz, das ist wie Kopfweh oder sonst irgendeine physische Reaktion auch. Es ist ein Stressfaktor. Und das ist der Unterschied zu einfach so alleine sein, was man ja auch genießen kann. Es gibt Leute, die finden das super. Aber wenn es sich zu diesem Gefühl auswächst, ist es eben auch deshalb krankheitserregend, weil Stress ist ungesund.
Also du sagst jetzt das Gefühl, das unangenehm ist, das schmerzhaft kann sein, stressig und das sehr gegenwärtig ist, wenn man sich die weltweiten Zahlen zur Einsamkeit anschaut. Wie viele Menschen fühlen sich einsam?
Da gibt es natürlich, muss man sagen, unterschiedliche Statistiken, Umfragen. Es sind aber auf jeden Fall nicht wenig. Nach der WHO sind es weltweit im Prozent 16%. Gallup hat auch eine Studie dazu gemacht, da waren es 23. Und eine sehr bekannte Studie ist von der BBC, ebenfalls weltweit. Und die waren bei einem weltweiten Durchschnitt von 33%. Das wäre sogar jeder Dritte.
Also jeder siebte bis jeder dritte. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die redet auch von einer globalen Epidemie. Warum Epidemie? Das kennt man ja sonst eher aus dem Krankheitsbereich.
Weil man tatsächlich sehen kann, dass es auf allen Kontinenten zu beobachten ist, dass diese Kosten, Gesundheitskosten, die dadurch entstehen, tatsächlich ein Faktor sind. Man stirbt früher, man bekommt alle möglichen physischen Effekte eben durch den Stress, gehen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hoch. Es gibt mehr Herzinfarkte, es gibt mehr Schlaganfälle, es gibt mehr Suchtkrankheiten, weil man diesen Schmerz irgendwie betäuben will. Es gibt mehr Rückenprobleme, es gibt mehr Schlafstörungen, es gibt mehr Depressionen. Da ist eine ganze Liste in Rattenschwanz bis hin dazu, dass sie nachweisen konnten, die WHO, dass man vorzeitig stirbt und dass man umgekehrt, wenn man nicht einsam ist, generell, dass man dann das Risiko des vorzeitigen Sterbens verringern kann. Deshalb ist es durchaus etwas, was mit einer Epidemie vergleichbar ist.
Es hat also ganz verschiedene Folgen für die Menschen, die von dem betroffen sind, von Einsamkeit. Und dann gibt es ja aber auch noch eine zweite Ebene, wieso man kann von einer Epidemie reden, oder?
Viele Forscher sagen auch, dass Einsamkeit eben ein ansteckendes Phänomen ist und deshalb auch als epidemisch angesehen werden kann. Also Einsamkeit führt dazu, dass man sich zurückzieht. Wenn man sich zurückzieht, ist man einsamer. Deshalb zieht man sich zurück. Man schämt sich auch, man fühlt sich schlecht. Und man verliert nach und nach, das ist nachgewiesen, auch die Fähigkeit, gut zu kommunizieren. Man hat also dann diese Wiederangliederungsmotivation aus der Steinzeit. Wir brauchen die Gruppe. Aber wir erfahren, dass wir gegen die Mauer rennen, dass es nicht funktioniert. Und das wiederum führt dazu, wenn andere Leute auf uns treffen, dass die uns auch als negativ erleben, weil wir es eben nicht mehr so gut können und dadurch sie auch wieder eine Frustration haben. Also ich persönlich aus einer Schweizer Sicht würde das den Alpöhi-Effekt nennen. Wenn man nur lang genug da oben sitzt, dann weiß man schlussendlich nicht mehr, wie man mit der Dorfgemeinschaft umgehen soll. Und dann behauptet man nach, ich bin einfach lieber da oben. Aber im Grunde genommen fühlt man sich sehr einsam.
Wenn man im Bild vom Alpöhi bleibt, dann denkt man ja so an einen älteren Mann. Jetzt gibt es eben die WHO-Studie. Wer ist denn laut dieser besonders betroffen davon, einsam zu sein? Stimmt das Bild?
Ja und nein, es stimmt nicht ganz. Natürlich sind die Alten betroffen, es sind auch alte Männer betroffen. Aber die WHO-Studie kommt zu den gleichen Ergebnissen wie schon diese anderen genannten Studien, dass junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren tatsächlich noch mehr betroffen sind als beispielsweise die ganz Alten, von denen man das ja vermuten würde, weil deren Lebenspartner gestorben ist, was auch immer. Die sind auch betroffen, aber tatsächlich haben die Jungen in ihrer Wachstumsphase noch mehr diesen Effekt. Dafür gibt es auch Gründe, worüber wir vielleicht noch sprechen werden.
Auf die Gründe kommen wir noch. Aber eigentlich würde man ja erwarten, dass eher die älteren Personen sich würden einsamer fühlen. Das ist noch überraschend.
Ja, das ist in der Tat so. Und die Alten, da darf man sich nicht täuschen, die fühlen sich durchaus auch einsam. Also bei der BBC-Studie waren das immer noch irgendwie um die 20% der über 75-Jährigen, die sich einsam fühlten. Es ist nur so, dass es weniger sind als bei den ganz Jungen. Und das hätte man so erstmal nicht erwartet.
Alexandra, jetzt haben wir ja so den weltweiten Blick. Wenn wir auf die Schweiz schauen, ist auch bei uns Einsamkeit so ein grosses Thema.
Ja, tatsächlich hat es eine Schweizer Gesundheitsbefragung gegeben, 2017. Und manchmal bis dauernd einsam fühlen sich 38%. Das muss man sich mal vorstellen. Und bei den 15- bis 24-Jährigen, wieder den Jungen, ist es sogar fast die Hälfte. Also okay. Da sieht man auch wieder die Differenz. Die Jungen sind mehr betroffen, aber tatsächlich einsam fühlen sich eine ganze Menge Leute, zumindest manchmal.
Dass viele Leute sich von diesem Thema angesprochen fühlen, das hat sich auch gezeigt, wo wir über das Thema geschrieben haben. Bei uns auf dem Kanal von Tagi Berner Zeitung und BOZ hat das sehr viele Reaktionen ausgelöst. Alexandra, ihr habt auch selber dazu aufgerufen und eine Umfrage gemacht, dass die Leute sich zu einem Einsamkeitsgefühl äußern sollen. Und ihr habt über 700 Antworten bekommen. Das ist sehr ein grosses Echo. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube wirklich, dass sehr viele Leute sich direkt betroffen fühlen. Das haben sie ja auch geschrieben. Wir hatten sowohl einfach nur ankreuzen, fühlen sie sich einsam oder nicht. Wenn ja, permanent, selten, ab und zu oder gar nicht. Außerdem haben wir nach offenen Fragen gefragt. Und da konnten die Leute ihre Einsamkeit beschreiben. Und da gab es wirklich Zuschriften, die haben mir fast die Tränen ins Auge getrieben. Leute, die gesagt haben, seit Wochen habe ich mit niemandem mehr gesprochen und es funktioniert einfach nicht. Ich probiere alles, aber keiner hat Zeit, keiner will, was auch immer. Es gibt keine belastbaren Beziehungen. Und das finde ich schon sehr schlimm. Und davon gibt es eine ganze Menge Menschen. Und die sind von jedem Alter.
Um das zu illustrieren, die Antworten sind schriftlich gewesen. Wir haben aber eine Auswahl davon jetzt von unserer Produzentin einsprechen lassen. Das ist zum Beispiel geschrieben worden.
Margret S. Ich versuche, Kontakte zu knüpfen, nur ist das sehr schwierig. Wenn mal ein Kontakt entsteht, ist er von kurzer Dauer. Jeden Tag verbringe ich allein in einer großen Wohnung. Der Tag ist doppelt so lang. Ich bin einfach immer allein. Manchmal habe ich wochenlang mit keinem geredet. Lea M. Anläufe starten betrachte ich als schwierig, weil Freunde suchen tabu ist und auch kaum möglich. Oft entstehen so unauthentische Situationen. Ralf W. In Vereinen, Parteien und Begegnungs-Apps mache ich mit, suche auch aktiv Kontakt mit Verwandten, habe bis jetzt aber keine belastbare Beziehung gefunden. Danielle L. Ich denke, es hat auch mit der Mentalität in der Schweiz zu tun. Die Menschen sind nett, wenn sie aber ihren eigenen Kreis haben, kommt man nicht rein. Man bleibt Zaungast. Antoinette U. Ohne Hund wäre ich sehr einsam.
Alexandra, hat es so gewisse Muster gegeben bei diesen Rückmeldungen?
Wir haben geschaut, was so die Begründungen sind. Und da findet man natürlich immer wieder Ähnliches. Zum Beispiel Leute, die sich getrennt haben, die aus einer langen Beziehung rauskommen und jetzt auf einmal auch ohne Freundeskreis dastehen, weil der sich vielleicht auf die andere Seite geschlagen hat oder sich da nicht einmischen will. Das ist was, was häufiger zu lesen war. Aber auch Frauen, das waren dann immer Frauen, die geschrieben haben, ich bin in einer Familie, ich bin in einer Beziehung, alles im Prinzip gut, aber ich bin in so einem Hamsterrad, dass ich gar nicht mehr Freundschaften pflegen kann. Und eigentlich bin ich nur noch am Funktionieren und meinen Freundinnen geht es genauso. Das wäre auch ein Muster. Dann gibt es natürlich gerade jetzt ältere Herren und Frauen, die sagen, ich habe einfach gar keinen Kontakt mehr. Ich wüsste auch nicht, wo ich einen abholen sollte. Typisch sind auch junge Männer, die versuchen über Vereine, zum Beispiel Sport wird immer wieder genannt, ich bin im Sportverein, aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche, wie es war in meiner Kindheit in der Jugendriege, wo wir dann zusammen abgelacht haben oder so, das gab es auch. Das ist einfach nicht mehr die gleiche Qualität. Man trifft sich, man macht Sport, dann geht man wieder weg und das war's. So. Mhm. Das heißt, jeder hat seine eigene Geschichte des Unglücks. Ich dachte da auch oft an das berühmte Zitat, jede Familie ist auf ihre Weise unglücklich. Hier ist es jede Person, die auf ihre Weise unglücklich, einsam ist. Aber am Ende stehen sie immer davor, dass sie eigentlich gerne Beziehungen hätten, es versuchen, es aber nicht funktioniert. Das ist so ein Muster, das in diesen ganzen Zuschriften immer wieder zu sehen ist. Aber eine Sache muss man natürlich auch sagen, wir haben auch die gegenteiligen Muster, wo die Leute schreiben, ich habe das und das probiert und es hat tatsächlich funktioniert. Diese positive Seite darf nicht unter den Tisch fallen.
Was kann helfen gegen Einsamkeit? Auch über das reden wir noch im Verlauf von diesem Podcast. Wer noch mehr möchte von diesen Aussagen nachlesen, die bei uns angekommen sind, wir verlinken natürlich auch den Artikel dazu im Beschrieb zu dieser Episode. Alexandra, du hast ja auch mit einem deutschen Experten über das Thema Einsamkeit geredet, nämlich mit dem Janosch Schobin.
Mein Name ist Janosch Schobin. Ich bin Soziologe am Kompetenznetz Einsamkeit. Das ist ein Projekt des ISS, also das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main.
Er forscht zu Einsamkeit.
Also in der Wissenschaft wird unter Einsamkeit vor allen Dingen ein empfundener Mangel verstanden, nämlich das Empfinden, dass meine sozialen Beziehungen meinen Bedürfnissen nicht genügen. Das heißt, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was ich an sozialen Beziehungen habe und das, was ich brauche, mir wünsche, mir vorstelle.
Und er kennt das Gefühl auch aus seiner eigenen Geschichte ziemlich gut, oder?
Ja, so hat er es mir erzählt.
Zu behaupten, man kenne Einsamkeit nicht, ist für mich, das ist sozusagen wie behaupten, man ginge nicht auf Toilette.
Herr Schobin ist ein Sohn von Entwicklungshelfern. Das heißt, er ist viel rumgekommen in seiner Kindheit, von einer lokalen Schule an die andere verschippert worden sozusagen und musste da immer wieder neu aufbauen und kam dann als junger Erwachsener schlussendlich nach Deutschland zurück. Und da stand er auch ohne Wurzeln, ohne Bindungen da. Und da seinen Platz erstmal zu finden, war für ihn auch nicht so leicht.
Ich bin Kind von Entwicklungshelfern und ich bin deswegen sehr viel umgezogen. Das passiert anderen Menschen eigentlich auch, in vielleicht nicht so intensiver Form, aber dieses neu anfangen müssen, kennt jeder, der mal die Schule wechselt, kennt jeder, der irgendwie mal von einem Ort in den anderen wechselt. Und das ist jetzt so eher das, was mir auch meine persönliche Definition wäre. Einsamkeit ist eine sehr, sehr unangenehme Empfindung, dass mit meinen sozialen Beziehungen irgendwas nicht stimmt.
Ein anderes Erlebnis, was ihn sehr geprägt hat, war, dass er mit 14 Jahren seine Großmutter verloren hat, die so ein fester Bezugspunkt in seinem Leben war, in seinem sehr bewegten Leben. Und das war für ihn auch eine große Einsamkeitserfahrung auch.
Bei mir ist das relativ typisch. Also ich hatte einmal, als ich jung war, den Verlust meiner Großmutter zu verkraften, die eine sehr nahestehende Person war. Das ist so eine Form von Einsamkeit, die sehr viele Menschen irgendwann kennenlernen. Was die WHO meint, ist natürlich diese Einsamkeit, die zu einem Selbstläufer wird, wo die Leute nicht mehr rauskommen. Und das ist bei uns, würde ich sagen, eins der allergrößten sozialen Probleme. In Wohlstandsgesellschaften gibt es neben Armut eigentlich kein anderes Problem dieser Größenordnung. Und es ist vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie schwerwiegend die Effekte für die Betroffenen sind, einfach kaum irgendwas, was einen, ich sag mal, weiter runterzieht als Einsamkeit bei uns.
Das Thema Einsamkeit kennt er also auch selber. Was hat er dir erzählt, warum sind in seinen Augen gerade junge Menschen heute öfters einsam als vor 10 oder 20 Jahren?
Also einerseits sagt er, darf man nicht vergessen, dass junge Leute prinzipiell so eine Art Wachstumsschmerz erleiden und weil sie sich erst finden müssen und organisieren müssen und eigentlich herausfinden müssen, zu welchem Kreis sie eigentlich gehören, sind sie grundsätzlich einsamer.
Diese ganz normalen Formen der Einsamkeit sind ja nicht wirklich ein soziales Problem, sondern die gehören ja zur sozialen Regulation dazu. Also dieses zurückgewiesen werden und darauf reagieren durch Anpassung, durch andere Beziehungen suchen, durch probieren, diese Beziehungen zu verbessern, das ist eigentlich eine ganz normale Reaktion.
Aber die jungen Männer im Speziellen haben deutlich größere Schwierigkeiten, sich einzufinden in der Gesellschaft und eine Perspektive zu bekommen.
Bei jungen Menschen gilt das in gewissem Maße als eine normative Phase. Das heißt, man braucht die, um gewisse psychologische Entwicklungsprozesse auch anzustoßen und zu durchleben. Und was jetzt eher problematisch ist, dass es so aussieht, als würde diese Phase länger werden. Das heißt, die Jugendeinsamkeit ist weniger begrenzt. Sie wird einfach länger, geht halt teilweise bis in das 30. Lebensjahr und darüber hinaus.
Die jungen Männer, die bildungsfern sind und dann in Armut landen, eigentlich sehr viel stärker unter Einsamkeit leiden als andere.
Wenn man in junge Kohorten guckt, dann ist das nicht mehr so wie früher, dass die Männer die höheren Bildungsabschlüsse machen, sondern ganz im Gegenteil. Die Männer haben in der Regel die niedrigeren Bildungsabschlüsse. Gleichzeitig ist es so, dass bildungsmäßig sehr homogen geheiratet wird oder verpartnert wird. Das heißt, Frauen suchen in der Tendenz Partner auf gleichem Bildungsniveau oder höherem Bildungsniveau. Und die Männer, die dieses passende Bildungsniveau haben, die werden halt in den jüngeren Kohorten immer rarer, immer seltener. In den USA merkt man mittlerweile, dass es eine ganze Gruppe von jungen Männern gibt, die einfach gar keinen Anschluss mehr an diese Partnermärkte haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum diese Jugendeinsamkeit auch einfach zunimmt. Ne?
Sind denn das also die Faktoren, die Menschen allgemein jetzt in westeuropäischen Gesellschaften laut dem Janosch Schobin anfälliger machen für Einsamkeit?
Sicher ist es so, dass wenn man wenig Perspektiven hat, man auch durch Armut nicht teilnehmen kann an der Gesellschaft. Sei es Kultur, Ausgehen oder Restaurants oder Fußball, was auch immer, alles kostet Geld. Deshalb ist Armut immer ein großer Prädikator für Einsamkeit.
Also nicht alle Menschen sind gleich gemacht, nicht alle Menschen sind gleich anfällig für Einsamkeitsbelastungen. Persönlichkeit spielt eine Riesenrolle. Aber von den sozialen Faktoren sind bei uns besonders Armutsbelastungen wichtig. Niedriger Bildungsstand zum Beispiel ist bei uns ein Risikofaktor, aber auch der Verlust von Arbeit oder das Fehlen von Arbeit, niedriges Einkommen. Solche Sachen sind bei uns sehr, sehr starke Prädiktoren für Einsamkeitsbelastung.
Spannend ist, dass der Janosch Schobin nicht nur negative Entwicklungen sieht, sondern eigentlich auch durchaus positive gesellschaftliche Veränderungen, gerade was soziale Kontakte anbelangt.
Genau. Er spricht hier auch von Wohlstandsdividende, dass er nämlich sagt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wirtschaftsaufbruch jetzt in Deutschland, aber auch anderswo, die Chancen für Menschen, sich selber neu zu erfinden und dadurch auch neue Kontakte und neue Netzwerke aufzubauen, natürlich viel, viel größer geworden sind, als das früher beispielsweise war, wo du als Frau dann eine festgelegte Rolle hattest und du bliebst dann eben die Hausfrau, warst zu Hause und warst allein. Und er unterscheidet hier sehr stark mit seiner Forschung, die er in Lateinamerika betrieben hat, weil er dort festgestellt hat, dass es dort eine existenzielle Einsamkeit gibt. Wenn du dort als Frau geboren wurdest in einer armen Familie, kann es sogar gelingen, dass du dich nach und nach hocharbeitest, aber du gehörst quasi immer zu den mehr oder weniger Untouchables, wohingegen er selber in der westdeutschen Gesellschaft diesen Tabu, diese Grenzen nicht erfahren hat, sondern immer die Chance, man kann jemanden kennenlernen, man kann ihn zu Hause besuchen, das ist eigentlich in Ordnung.
Also eigentlich ein bisschen eine paradoxe Entwicklung.
Seine Beobachtung ist, dass in deutschen Städten vor allem Männer, 5% der Männer werden dort ohne Angehörige begraben von den Städten selber, weil sich niemand findet, der sich dafür interessiert. Und das ist für ihn ein Zeichen, dass die Männer, die es eben nicht geschafft haben, sich in dieser Leistungsgesellschaft, die einerseits Chancen bietet, andererseits eben auch Leute auf der Strecke lässt, die vielleicht früher eine Rolle gehabt hätten, dass die es dann oft nicht schaffen. Und er befürchtet, dass das auch eine Gefahr ist für die Demokratie. Mhm. Und bei diesen Männern, die diesen Bildungsgap erleben, dann eben auch das Vertrauen in das System verloren geht. was wiederum für die Gesellschaft eine Gefahr bedeutet. Weil wenn jeder sich nur noch in seiner individuellen Kapsel bewegt, wachsen auch die Aggressionen und die Gefahr, sich zu radikalisieren und irgendwelchen Influencern aufzusitzen, die einem vielleicht falsche Dinge erzählen.
Ich glaube, ein Aspekt, der unterschätzt wird, weil das früher einfach automatisch eingebaut war an vielen Orten, ist, dass das Soziale sich nicht von alleine macht. Also das Vernetzen von Menschen untereinander, das Herstellen von sozialen Bindungen und so weiter, ist eine hochgradig voraussetzungsvolle Angelegenheit, die von Menschen gemacht werden muss. Und wir brauchen letzten Endes Institutionen, die diese Rolle des, ich sag mal, Kümmerns um das Soziale institutionalisieren.
Alexandra, jetzt haben wir in dieser Folge ganz viel über das Thema Einsamkeit geredet. Die Frage ist ja, was kann eigentlich eine Gesellschaft gegen das machen? Gibt es da Rezepte?
Rezepte wäre vielleicht zu viel gesagt, aber de facto versuchen schon viele Gesellschaften etwas dagegen zu tun. In Großbritannien gibt es seit 2018 ein Ministerium und da wird Geld in die Hand genommen, damit man auf lokaler Ebene beispielsweise Gesundheitsservices, das heißt dann so, einrichten kann, wo die Leute zum Beispiel abends sich treffen können in einer Werkstatt und man stellt ihnen so ein Rasenmäher hin und sagt, jetzt macht mal. Und dann über solche Bastelaktivitäten, die betreut werden, finden sich dann plötzlich Gemeinschaften, von denen man nie gedacht hätte, dass es möglich wäre. Oder in Nordrhein-Westfalen hat sich eine Kommission für Einsamkeit gegründet und da machen sogar alle Parteien mit, also AfD, SPD, CDU, FDP, über die ideologischen Grenzen hinweg, was vielleicht auch ein Vorteil dieses Themas ist, dass es nämlich nicht ideologisch ist. Einsamkeit trifft jeden und muss nicht ideologisiert werden. Wobei man an dieser Stelle sagen muss, dass LGBTQ-Menschen und Ausländer, auch von Schweizer Perspektive aus, im Ausland geborene Schweizer sind einsamer als im Inland geborene Schweizer. Mhm. Also Leute, die sowieso schon eine schwierigere Hürde haben, die fühlen sich auch oft einsamer. Man könnte natürlich, wenn man jetzt aufs Konkrete geht, sagen, man braucht mehr Gemeindearbeiter oder so, die anbieten, auch Gratisangebote machen zum Treffen, Kaffee trinken, solche Dinge. Man hat aber auch gesehen, dass zum Beispiel dieser ewige Tipp geht in Vereine, macht was und so, dass der gerade für Leute, die halt schon lange einsam sind, oft nicht funktioniert, weil sie erstmal üben müssen, wie überhaupt der Umgang mit Menschen geht. Das ist ein bisschen tragisch, dass man sich da in einem Teufelskreis befindet.
Wir müssen eine Gesellschaft werden, in der, ich sag mal, es nicht dem Zufall überlassen ist, ob es diese fürsorgenden Rollen für das Soziale gibt. Und das ist so, glaube ich, der große Wurf, der da am Horizont ist. Das Bild, das, ich sag mal, normative Bild, das da häufig genannt wird, ist das der fürsorgenden Gemeinschaften. So etwas brauchen wir mehr und wir sollten es einfach weniger dem Zufall überlassen, ob sowas entsteht. Das heißt nicht, dass das bei uns nirgendwo gibt, das wäre totaler Quatsch, aber wir sollten es weniger dem Zufall überlassen, dass wir sowas haben.
Ihr habt ja die 700 Leserinnen und Leser auch danach gefragt, wie sie persönlich mit Einsamkeitsgefühl umgehen, was sie zum Teil auch dagegen machen. Was haben sie erzählt?
Da konnte man genau dieses Phänomen beobachten. Es gibt die einen, die sagen, ich habe alles probiert. Ich war auf solchen Social Apps, da gibt es ja Spontags und Meetup und diverse andere, wo man Freunde treffen kann, mit denen man Sachen unternimmt. Ich war in einem Verein, ich habe Sport gemacht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und es gibt andere, die genau das Gleiche erzählen, aber die sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe heute mehr Freunde als je zuvor. Ich gehe aus, ich fahre in Urlaub mit denen, sonst was. Also es gibt not one size fits all. So.
Wir können trotzdem mal reinhören, was gewissen von diesen Leserinnen und Lesern geholfen hat, um mit Einsamkeitsgefühl umzugehen. Das ist das, was sie dort geschrieben haben.
Sarah V. Lächeln schenken macht mich froh und oft kommt eines zurück. Mit Verkaufspersonal reden, Leute grüßen, die ich nur vom Sehen kenne. Die Wirkung ist verblüffend. Karin L. Ich mache spontane Besuche bei Seniorinnen und Senioren im Dorf. Spontan, weil auch ich die nötige Energie haben muss. Die Überraschungsbesuche machen so beiden Seiten Freude. Leo U. Ich war und bin nie einsam. Ich liebe es, allein zu sein.
Danke vielmals, Alexandra, für das Gespräch.
Gerne, freut mich.
Wer noch möchte das ganze Interview mit dem Janosch Schobin nachlesen, mehr über die Einsamkeitsstudie der WHO oder auch Aussagen der Leserinnen und Leser aus unserer Umfrage, wir verlinken all das im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit der Alexandra Kedwesch. Die Folge von «Apropos» die hat der Tobias Holzer produziert und die Stimme gehört der Jacqueline Wechsler. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.